jetzt, Kapitel 2, ist die Rede von leidenden Beziehungen. Aber in diesem Abschnitt geht es immer noch darum, dass Paulus seine Auffassungen über Nachfolge und Dienst weitergibt. Also Kapitel 2, 1 bis 11 von leidenden Beziehungen. Das ist etwas Alltägliches. Paulus sagt einmal in Römer Kapitel 12, wenn es möglich ist, lebt in Frieden mit allen Menschen. Gerade diese Qualifikation, wenn es möglich ist, zeigt, dass Paulus in Betracht zieht, dass es nicht immer möglich sein könnte. Dass es Zeiten gibt, wo es uns nicht gelingt, in Frieden mit anderen zu leben. Was heißt das in Frieden mit anderen? Das heißt, dass eine Beziehung der Friede zwischen den beiden herrscht. Aber wenn diese Beziehung leidet, dann sind entweder beide schuld oder nur einer. Das heißt, wenn Beziehungen leiden, dann sind immer beide schuld. Nein, das ist nicht der Fall. Paulus sagt, wenn es möglich ist, lebt in Frieden mit allen Menschen. Das heißt, an uns soll es nicht liegen. Das wird dann heißen, dass einer friedevoll bleibt. Wenn Beziehungen leiden, ist mindestens einer schuld. Das heißt, er war nicht friedevoll. Und wenn nur einer schuld ist, das heißt dann, dass der andere friedevoll war. Und da haben wir gleich die Lösung für das Problem. Das heißt, wollen wir unseren Beitrag leisten zu friedvollen Beziehungen, dann werden wir friedvoll sein wollen. Und das heißt, dass wir manchmal schweigen müssen. Wenn wir schweigen, dann ist Friede, ja? Dann hört das Gespräch auf und dann ist Friede. Gerade aber durch den Frieden kann eine Beziehung auch leiden. Das heißt, wenn jemand zu friedvoll ist und dort schweigt, wo er sprechen sollte, dann kann das aus einem inneren Zank sprechen. Von einem inneren Zank sprechen. Das heißt, im Herzen ist nicht ein Friede. Deshalb wird geschwiegen. Das heißt, wir wollen uns prüfen, aus welchem Grund schweigen wir. Weil innerer Zorn ist, das gibt es, und wir schweigen, wir wollen nicht, wir lehnen den anderen ab. Und das hört man trotz der Stille. Oder wir sind wirklich vor dem Herrn in Ordnung und müssen schweigen. Das kann auch manchmal falsch ausgelegt werden. Aber das müssen wir dann hinnehmen. Das müssen wir dann erleiden. Das heißt, wenn leidende Beziehungen da sind, dann kann das verschiedene Gründe haben. Nun müssen wir nicht denken, dass in diesem Text, Kapitel 2, 1 bis 12 bis 11, wir eine vollständige Abhandlung haben über das Thema leidende Beziehung. Das ist nicht der Fall. Es gibt noch andere Texte, die über leidende Beziehungen sprechen. Aber hier ist die Rede von leidenden Beziehungen in Korinth. Und wir haben eine kleine Hilfe für dieses Thema, nicht die vollständige. Erwarten wir also nicht zu viel von diesem Text. Aber nehmen wir das entgegen, was uns der Herr hier vorlegt. Wir lesen die Verse 1 bis 4, in denen es um die erste Art von leidender Beziehung geht, nämlich der Beziehung zwischen Paulus und den Korinthern. Diese Beziehung leidet. Aus welchem Grunde? Das ist jetzt die Frage. Wir haben hier zwei Kategorien. Paulus, eine Person auf der einen Seite und eine ganze Gemeinde auf der anderen Seite. Aus welchem Grund leidet die Beziehung zwischen diesen beiden, zwischen Paulus und den Korinthern? Nun, ich darf vielleicht erklären, was der Grund war, denn er wird in diesem Text nicht so klar dargelegt, weil der Text den ersten Korintherbrief voraussetzt. Im ersten Korintherbrief erfahren wir, dass es einen Mann in der Gemeinde gegeben hatte, der auf eine solche böse Art Unzucht trieb, die nicht einmal in der Welt in Korinth, Korinth war eine Stadt, die geradezu verseucht war von Unmoral. Aber diese Art, sagt Paulus, gab es dort nicht. Bei aller Unmoral gab es dennoch eine Grenze. Aber dieser nahm sich seine sogenannte christliche Freiheit aus ihr heraus, mit der Frau seines Vaters zu leben, wie man mit einer Ehefrau lebt. Es wird nicht seine Mutter gewesen sein, da dürfen wir annehmen. Seine Mutter ist vielleicht schon gestorben, oder wenn der Vater ungläubig war und die Mutter, sind sie vielleicht einmal geschieden worden. Auf jeden Fall wird es wohl nicht so sein, dass es seine eigene Mutter war, denn dann hätte man wohl das so auch gesagt, der mit seiner Mutter lebt, was auch vorkommen kann. Aber in diesem Fall heißt die Frau seines Vaters. Und er nannte sich Christ. Ob die Frau auch Christin war, wissen wir nicht. Paulus moniert das, das heißt, er straft die Gemeinde, klagt es an und sagt, sie sollten sich trennen von diesem Mann. Sie sollten ihn isolieren, nicht aus der Gemeinde schließen. Das gab es damals nicht, weil es keine Mitgliedschaft gab. Das heißt, wenn Gemeindezucht stattfand, dann hat man ihn nicht einfach aus der Gemeinde geschlossen, sodass er nicht mehr Mitglied war, sondern jeder Christ war herausgefordert, war aufgerufen, sich von dieser Person im Leben, im Alltag zu trennen, nicht mehr Gemeinschaft mit ihm zu haben. Die Art dieser Gemeinschaft war verschieden, je nach der Art des Falles. Dies ist nicht der einzige Text über Gemeindezucht. Wir haben noch andere Texte, zum Beispiel in den Thessalonicher Briefen. Und da wird klar, auch wenn wir Matthäus 16 lesen, dass es verschiedene Grade von Gemeindezucht gab. Das heißt, verschiedene Grade von Gemeinschaftsentzug. Da gab es die Situation, wo man nicht einmal mit jemandem essen durfte, wenn man sich von ihm trennen wollte. Auch der Gruß, die Art und Weise, wie man ihm begegnete, war beeinflusst davon. Es lohnt sich, diese Texte einmal neu zu lesen und sich zu fragen, wie hat das denn damals ausgesehen mit der Gemeindezucht? Wir haben uns das sehr einfach gemacht in unseren Tagen. Wir haben eine Liste von Gliedern, wie in einem Verein, und dann wird einfach gestrichen. Und dann ist die Sache erledigt. Wo wir eine ernste Gemeinde haben, da kommt vielleicht noch etwas von dem hinzu, was die Schrift erwähnt, an persönlicher Distanzierung. Aber oft ist es ja so, dass er nur in eine andere Gemeinde geht und das Leben geht so weiter. Dann werden wir nicht den Weg gehen, den die Schrift uns vorzeigt. In diesem Text wird uns etwas gegeben, oder etwas gezeigt von der Art und Weise, wie wir wirklich helfend Gemeindezucht ausüben können. Nun zurück. Die korinthische Gemeinde hatte reagiert auf den Brief, den ersten Korintherbrief. Das heißt, es war also eine Kluft eingetreten zwischen diesem einen Menschen und der Gemeinde. Und da ist die leidende Beziehung. Das heißt, die Beziehung zwischen Paulus und der Gemeinde hat mit diesem Mann zu tun und mit dieser Beziehung zwischen Gemeinde und diesem einen Mann. Und davon spricht er. Wir lesen also die Verse 1 bis 4. Ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen. Denn wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der durch mich betrübt wird? Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, deren ich mich freuen sollte. Wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude die euer aller ist. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst habe ich euch geschrieben, mit vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonders hohem Maße zu euch habe. Hier spricht ein Seelsorger, das heißt, jemand, der wirklich Sorge trägt für Seelen. Dem das Wohl der anderen auf dem Herzen liegt. Ein rührender Text. Was lernen wir aus diesen Versen? Wir wollen uns 6 Lektionen merken aus diesem Text. In Vers 1 lesen wir, ich traf bei mir selbst diese Entscheidung. Da lernen wir, gewisse Entscheidungen müssen getroffen werden. Die können wir nicht einfach vor uns herschieben. Es gilt, einmal zu sagen, so und so wollen wir handeln, so und so will ich handeln, so und so werden wir zusammen handeln. Gewisse Entscheidungen müssen getroffen werden. Christen müssen hier an dieser Stelle reif werden. Ein unreifer Christ, dem fällt es schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich bin lange selbst unreif gewesen an dieser Stelle, habe lernen müssen, Entscheidungen zu treffen. Diese Entscheidungen müssen getroffen werden in dem Wissen, dass wir selbst im Bilde Gottes geschaffen sind und dass wir verantwortlich sind, nicht Gott, nicht andere Menschen. Wir müssen einmal erwachsen werden und nicht immer die Eltern die Entscheidungen treffen lassen für uns oder andere Menschen, sondern wir selbst werden vor Gott stehen eines Tages und Rechenschaft ablegen für den Weg, den wir geschlagen haben, warum wir nicht nach links, sondern nach rechts gingen, warum wir den Weg einschlugen und so weiter. Entscheidungen sind ein wichtiger Bestandteil des praktischen Christenlebens und es will gelernt werden, die rechten Entscheidungen zu treffen. Und gerade diese Formulierung hier, ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, bei mir selbst, er selbst, machte sich einmal unabhängig von anderen und traf eine Entscheidung, dieses gefällt nun dem Herrn. Alles unter der Führung unseres Herrn, der wirklich unser Herr ist. Das Zweite, das wir hier lernen, auch in Vers 1, wenn wir andere auf etwas aufmerksam machen oder aufmerksam zu machen haben, müssen wir gewisse Grenzen erkennen. Es gilt also, bei diesem Aufmerksammachen einige Grenzen zu erkennen. Noch einmal Vers 1, ich traf bei mir selbst diese Entscheidung, Doppelpunkt, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen. Wenn wir andere rügen müssen, strafen müssen, auf einen Fehler, auf eine Sünde aufmerksam machen müssen, dann bringt das Betrübnis. Und wenn wir innerlich mit diesem Menschen verbunden sind, dann bringt es auch uns selbst Betrübnis. Es ist schwer, das zu tun. Es ist nicht einfach so, dass wir zu kritisieren haben. Ich war an einem Ort und hatte einen Dienst in einer Gemeinde und dann sagte ein Bruder zu mir, erzählt so ein bisschen aus seinem Eheleben und sagt, wir kritisieren einander. Damit meint er, auf diese Art und Weise würden sie einander helfen. Nun, ich wusste nicht genau, was ich darauf sagen sollte. Das ist nur nicht so richtig die Art, wie Christen, wie Eheleute wirklich in Frieden miteinander leben. Einander kritisieren. Es gibt Christen, die sind hier etwas unbeholfen. Das Ermahnen, das Aufrufen, das gegenseitige Helfen hat sehr, sehr stark nachgelassen, ist fast verschwunden in christlichen Kreisen. Ich vermute gerade, weil zu viel ermahnt wurde, in einem falschen Ton, in einer falschen Haltung, von einer falschen Einstellung her, und dann ist man des Ermahnens müde geworden und lässt nun die Dinge einfach so laufen. Und wir haben nun weder das eine noch das andere. Wir haben nicht mehr das Ermahnen, weil wir merken, so ging es nicht. Und wir haben aber auch nicht das liebevolle Aufrufen, Helfende, Erinnern und so weiter. Das haben wir auch nicht. Wir müssen also einen Schritt zurückgehen und einmal anfangen, anderen zu helfen. Es geht nicht, dass wir einander einfach tun lassen können, was sie wollen. Weder in der Familie, noch in der Gemeinde. Das heißt nicht, dass wir die Polizei spielen müssen im Leben der anderen. Da gibt es die eifrigen Christen, die sagen, jedes Mal, wenn ich sehe, dass ein Christ sündigt, muss ich ihn ansprechen. Ja? Das ist nicht meine Aufgabe. Wenn Sie das für Ihre Aufgabe halten, dann werden Sie andere Aufgaben nicht nachkommen. Denn es gibt noch andere Dinge zu tun, als nur andere Christen aufmerksam zu machen auf ihre Sünden. Ja. Dann haben sie volles, dann ist ihre Zeit gefüllt, ja, wenn sie das tun wollen. Und dann gibt es die, die sagen, wenn jemand gegen mich sündigt, dann muss ich jedes Mal ihn darüber ansprechen. Das müssen sie auch nicht immer tun. Sie müssen nicht nur einige Texte herausnehmen und die zur Bibel erklären. Sondern solche Texte, von denen man das ablesen will, die müssen als organische Bestandteile einer einheitlichen Bibel gesehen werden. Man muss auch andere Texte konsultieren. Die informieren einander, das heißt, sie ergänzen einander. Und da bekommen wir ein Bild von dem, was es gilt zu tun, wenn andere sündigen. Ob gegen andere oder gegen mich. Es will gelernt werden. Da müssen wir erstens einmal uns fragen, kann ich selbst ruhig bleiben vor dem Herrn, wenn ich das jetzt gesehen habe, oder es ist eine Sünde gegen mich? Habe ich jetzt angesichts dieser Sünde einen Sieg? Oder platzt es gleichsam bei mir und ich muss etwas sagen? Wenn es so ist, dann werde ich noch mehr Wunden verursachen. Dann werde ich nur verderben, anstatt helfen. Das ist das erste Kriterium. Bin ich fest im Herrn? Wenn ich etwas zu sagen habe, kann ich es wirklich in siegreichem Ton mit einer heilsamen Mischung von Heiligkeit und Liebe sagen? Wird mir das gelingen? Wenn Sie nicht reif sind, wenn Sie nicht stark genug sind dafür, dann wird das wohl nicht Ihre Aufgabe sein, hier etwas zu sagen, sondern die Aufgabe eines anderen. Und dann, wenn Sie etwas sagen, will es noch so gesagt werden, wie der Herr es gesagt haben will. Sie müssen bereit sein, anderen Schmerzen zuzuführen. Sind Sie dazu bereit? Oder sind Sie so erzogen, beziehungsweise haben Sie sich so daran gewöhnt, dass Sie immer versuchen, so zu sprechen, dass ja, niemand beleidigt wird, das heißt, niemand darunter etwas an Schmerz vernehmen könnte. Manche von uns tendieren, ihr Leben so einzurichten, immer so zu sprechen, dass ja, niemandem wehgetan wird. Mit der Absicht, wirklich zu helfen. Aber ich weiß, es kann den anderen betrüben. So wie wir mit unseren Kindern umgehen. Aber wir müssen dann unsere Grenzen kennen. Wenn wir betrüben, wenn wir anderen Schmerzen zufügen müssen, durch das Zurechtweisen, dann müssen wir Grenzen kennen. Wir müssen die Grenzen des Verkraftens bei anderen erkennen. Und das heißt, wir werden lernen müssen, uns zu versetzen in das Denken und das Fühlen anderer. Das ist ein Prozess, das lernt man nicht an einem Tag. In der Begegnung mit anderen wollen wir immer wieder in allen Gesprächen über das Wetter oder was immer es ist, immer versuchen, wie denkt der andere. Das ist eine Übung. Und dann, wenn wir das gelernt haben, dann können wir, wie Paulus uns vorstellen, wäre hier jetzt, wenn ich hier zurechtweise, eine Grenze gegeben, kann er das noch verkraften? Ich weiß, es wird Betrübnis verursacht werden, aber hier ist die Grenze. Ich traf bei mir diese Entscheidung, sagt Paulus, nicht wieder mit Betrüben zu euch zu kommen. Er hat eine Grenze gesetzt. Wir lernen hier eine ganze Menge, auch von diesem Seelsorger, nicht wahr? Und wenn Sie Praxis haben wollen, dies ist Praxis. Vers 2. Dort haben wir ein drittes, das wir aus diesem Text lernen können, nämlich rechtes seelsorgerliches Betrüben ist dabei selbst betrübt. Rechtes seelsorgerliches Betrüben kennt Selbstbetrübnis. Wenn Sie nicht leiden, wenn Sie andere betrüben müssen, dann wird es wahrscheinlich ein Zeichen sein, dass es in einer falschen Haltung getan wurde. Denn wir sind Brüder und Schwestern. Mehr noch, wir sind Mitglieder am selben Leib. Paulus sagt, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen. Und wenn wir einander auf diese Art und Weise, operativ, ärztlicherweise, helfen müssen, dann leiden wir dabei. Vers 2. Denn wenn ich betrübe, in diesem Fall hat er den ersten Korintherbrief geschrieben und musste feste Worte sagen über diesen Fall. Ihr duldet dort Sünde, fegt den Sauerteig aus. Er musste das sagen, er wusste, er hatte dabei betrübt. Aber wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der mich durch mich betrübt wird? Mit anderen Worten, Paulus selbst war dabei betrübt. Und er sagt, auch wenn ich schreibe, ist es mit Tränen. Nicht, dem werde ich einmal die Wahrheit sagen, ja? Das ist das Fleisch, das ist die Welt. Die Art ist bekannt. Aber die Art Christi ist nicht gut bekannt. Und die will Gott durch uns bekannt machen. Wie sieht es aus, wenn helfend korrigiert wird? Das heißt, betrübende Hilfe ist selbst betrübt. Das vierte, ebenfalls noch in Vers 2 und im Anfang von Vers 3, da erfahren wir, die Freude des Seelsorgers liegt in der Umkehr des Betrübten. Das heißt, wenn wir korrigieren müssen, wenn wir andere aufmerksam machen auf ihre Fehler, ob sie gegen uns oder gegen andere gesündigt haben, dann sind wir betrübt. Aber wir wollen doch auch froh werden. Und wie können wir froh werden? Wenn der andere umkehrt, das ist ja die Absicht meiner Korrektur, dass er umkehrt. Und wenn er dann umkehrt, dann bin ich froh. Ich freue mich, dass jemand zur Heiligung kam, von der Sünde weg. Darüber freut man sich. Wenn ich betrübe, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, der durch mich betrübt wird, durch die Korrektur? Und eben dieses habe ich euch geschrieben, damit ich nicht, wenn ich komme, Betrübnis habe von denen, der ich mich freuen sollte. Er weiß nicht immer, in welchem Maße in Korinth Buße getan wurde, auf seine Korrektur, auf seine Mahnung hin. Aber wenn er dann dort in die Gemeinde kommt, in einem Besuch, und dann feststellt, dass immer noch keine Buße stattgefunden hatte, dann bleibt seine Betrübnis. Dann kann er nicht froh sein. Ein echter Seelsorger, das heißt ein Christ, der sich um andere bemüht. Bei uns ist Seelsorger oft ein Pastor oder ein Prediger, ja? Das ist nicht, was wir hier unter Seelsorge aufzufassen haben, sondern ein Christ, der sich wirklich der anderen annimmt, wie ein Hirte. Kein stellt die Frage, bin ich meines Bruders Hüter? Und Gott hätte sagen können, jawohl. Ein Bruder ist der Hüter, Beschützer, Helfer seines Bruders. Abel war ein Hirte. Kein kann fragen, bin ich ein Hirte? Abel, der war ein Hirte. Und Gott möchte ihm deutlich machen, ja, du hättest ein Hirte sein sollen. Du hättest dir ein Beispiel nehmen können von Abel mit seinen Schafen. Aber du hast ihn getötet. Du hast einen Hirten getötet. Ein rechter Hirte, ein Christ, der wirklich ein Hirte ist für seine Brüder und Schwestern. Der sehnt sich nach dem Heil im Anderen. Dem ist es wirklich um das Wohl des Anderen zu tun. Ein fünftes, Vers 3 in der Mitte. Echte Seelsorge kennt echtes Vertrauen. Echte Seelsorge, echtes Bemühen um Andere kennt echtes Vertrauen. Dies sind rührende Worte, wenn man die Situation in Korinth kennt. Wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude die euer aller ist. Was ist seine Freude? Nun, die Freude, von der er hier spricht, ist nicht die alltägliche oder die ständige Freude am Herrn, sondern eine ganz besondere Freude. Er hatte ja eben gesagt, wer ist es, der mich froh macht, wenn nicht der, den ich betrübte? Davon ist die Rede. Das heißt, wobei ich Vertrauen habe zu euch allen, dass meine Freude über die Rückkehr des Betrübten die euer aller ist. Das heißt, wenn der Mann Buße getan hat, dann darf sich Paulus freuen. Und diese Freude, die Paulus hat über die Umkehr des Sünders in Korinth, dieses Christen, der sich diese Sünde leistete, die Freude des Paulus, Paulus hat die Freude, das Vertrauen, dass jeder in Korinth eine solche Freude kennt. Das ist sehr viel gesagt. Warum? Weil nicht alle in Korinth der Meinung des Paulus war. Und gerade in diesem Text wird deutlich, dass nicht einmal jeder in Korinth sich getrennt hatte von diesem Mann. Es war also kein Gemeindeausschluss in dem Sinne. Es ging um Distanzierung in der Praxis. Und nicht jeder hatte sich da beteiligt an dieser Gemeindezucht, an dieser individuellen Gemeindezucht, an der Einstellung, an der Art und Weise, wie man mit diesem Mann umging. Nicht alle haben sich von ihm distanziert. Aber Paulus hat dennoch das Vertrauen zu diesen Christen in Korinth, dass sie sich wenigstens jetzt freuen, wenn der Mann zur Umkehr gekommen ist. Auch wenn wir feststellen, dass einige Christen nicht den Weg bereit sind zu gehen, den wir meinen, wir gehen sollten als Nachfolger Jesu. Wir sind überzeugt, sie leben im Fleisch. Dann müssen wir vorsichtig sein, welche Einstellung wir diesen gegenüber haben. Wir dürfen sie nicht einfach abschieben und abschreiben. Sondern wir haben eine Beziehung zu ihnen. Sie sind schließlich Christen, auch Mitglieder am selben Leib. Und Paulus kennt eine Liebe zu diesen und auch ein Vertrauen zu diesen. Wir dürfen nicht einfach sie gehen lassen, sondern eine Vertrauensbeziehung haben, eine Beziehung der Hoffnung. Das ist nicht nur Psychologie. Ich habe Vertrauen und dann, wenn die Leute wissen, dass Paulus Vertrauen haben, dann werden sie vertrauenswürdig reagieren. Nein, nicht so. Paulus hat Vertrauen, weil er zuerst um eine Tatsache weiß. Nämlich, dass er vermutet, jeder in Korinth hat wirklich Freude daran, so viel echtes Christentum ist vorhanden bei jedem in Korinth, in dieser Gemeinde, dass er wirklich Freude darüber hat, dass dieser Mann Buße getan hat. So viel geistliches Leben konnte er dort voraussetzen. Echtes Vertrauen. Unsere Beziehung zu anderen, zu Mitchristen, ist in dem Maße gesund, wie diese zwei, Vertrauen und Liebe, gesund sind. Meine Beziehung zu ihnen ist gesund, wenn ich Vertrauen zu ihnen habe und ich sie liebe. Das sind die zwei wichtigsten Bestandteile einer Beziehung, ob es zwischen mir und Gott ist oder zwischen mir und anderen. Wenn der Glaube, das Vertrauen gesund ist, es ist da, es ist echt, wenn dieses Vertrauen da ist, dann ist in dem Maße meine Beziehung zu diesem Menschen gesund. Und zweitens, wenn ich sagen kann, ich liebe ihn, oder ich kann von Gott sagen, ich liebe ihn, wie wir schon im Einleitungstext hörten, dann ist meine Beziehung zu Gott in dem Maße gesund, wie meine Liebe zu ihm gesund ist. Das sind die zwei geistlichen Faktoren, Kriterien, Tugenden, die Paulus bei Christen sucht, wenn er sich fragt, wie steht es denn geistlich bei ihnen? Er fragt sich, wie steht es mit ihrem Glauben zu Gott hin und zueinander? Ist da Vertrauen zu Gott? Verlässt man sich wirklich auf Gott? Vertraut man auch Gott für die Vergebung seiner Sünden? Und ist da Vertrauen zueinander? Und in dem Maße weiß er, ja, es steht gut. Da ist geistliches Wohlergehen in deren Mitte. Und zweitens, wenn Liebe zu Gott und zum Bruder, zur Schwester vorhanden ist. Diese zwei stellt er selbst unter Beweis in diesem Brief den Korinthern gegenüber. Er zeigt ihnen, ich habe Vertrauen zu ihnen, zu euch allen. Und seine Liebe hat er ja schon unter Beweis gestellt, darunter, dass er von Betrübnis sprach. Wir gehen weiter. Zum Sechsten, dass wir aus diesem Text lernen können. Vers 4. Echte Seelsorge ist von tiefer Liebe gekennzeichnet. Vers 4. Denn aus vieler Bedrängnis und Herzensangst habe ich euch geschrieben, mit vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werden sollt, das war nicht die Absicht, ich wusste, es würde es mit sich bringen, aber das war nicht die Absicht des Schreibens, euch traurig zu machen, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonders hohem Maße zu euch habe. Es gilt nicht nur zu lieben, sondern klar zu machen, dass ich liebe. Paulus liebt die Korinther und es liegt ihm daran, ihnen deutlich zu machen, dass er in hohem Maße sie gern hat. Und damit sie merken, wie sehr er sie liebt, offenbart er etwas, das er sonst vielleicht nicht getan hätte. Unter diesen Umständen muss er das einmal sagen. Als ich den Brief schrieb, ich weiß nicht genau, ob er sich hier auf den ersten Korintherbrief bezieht oder auf diesen selbst, denn er sagt, ich habe euch geschrieben, das könnte sich auf den ersten Brief beziehen, das könnte sich auf diesen Brief beziehen. Nicht auf einen Brief dazwischen, das können wir vergessen. Wir haben es hier zunächst hier nur mit diesen Zweien zu tun. Auf jeden Fall, darum, das ist nicht die entscheidende Frage, das Entscheidende ist dieses, wenn Paulus den Korinthern etwas zu sagen hat, das mit ihrer Schuld zu tun hat, mit ihrer Sünde, dann kann er das nicht einfach so trockenen Augen tun, sondern das tut er mit Tränen. Ob Tränen das Pergament oder das Papier benetzt hatten, das er benutzte. Er hat ja eigentlich einen Sekretär benutzt, dann wird es wohl nicht so sein. Aber als er diktierte, teilte er mit: Ich habe dabei geheult. Das darf man nicht immer sagen, denn das an und für sich betrübt ja schon, nicht wahr? Wenn ich jemandem sagen muss, ich habe geweint, während ich den Brief schrieb, das bedrückt doch, oder? Wenn der Mensch sensibel ist. Aber in diesem Fall war auch das nötig, um einige in Korinth zu überzeugen, dass Paulus sie wirklich gern hatte. Dieses Vertrauen war an einigen Stellen verloren gegangen. Wir wollen als Christen lernen, miteinander umzugehen, sensibel werden und uns fragen, was ist jetzt am Platz zu sagen? Zuerst wollen wir eine rechte Herzenseinstellung haben. Aber dann gilt es, sich zu fragen, wie kann ich jetzt auf die rechte Art und Weise mein Herz offenbaren dem anderen gegenüber. Das kann man nicht immer gleichwohl auf die gleiche Art und Weise tun. Es will gelernt werden. Da haben wir noch viel zu lernen, nicht wahr? Wir alle. Und wir sind ja unterwegs. Gott gibt uns noch Zeit dazu. Wir kommen zum nächsten Kurzabschnitt, den Versen 5 bis 8. Hier haben wir eine zweite leidende Beziehung, die wir schon erwähnt haben, nämlich die Beziehung innerhalb von Korinth zwischen der Gemeinde und dem, der gesündigt hatte. Bis jetzt sprach Paulus von seiner Beziehung zu Korinth anlässlich dieses Falls. Aber jetzt spricht er von der Beziehung zwischen der Gemeinde und dieser Person. Die leidende Beziehung zwischen der Gemeinde und dem Gefehlthabenden. Wir lesen die Verse 5 bis 8. Aber wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, Klammer auf, damit ich nicht zu viel sage und belaste, Klammer zu, euch alle. Genügend ist solchem die Strafe, die von der Mehrzahl erteilt wurde, so dass ihr umgekehrterweise lieber vergeben und aufrichten solltet oder trösten solltet, damit solcher nicht in übermäßiger Betrübnis verschlungen werde, weshalb ich euch aufrufe, ihm Liebe zu vergewissern. Sehr wertvolle Worte. Würde die Gemeinde Jesu diesen Text, 2. Korinther 2, 5 bis 8, zu Herzen nehmen, könnten eine Anzahl von Psychotherapeuten die Tür zumachen. Nicht, dass wir ihnen nicht einen Beruf gönnen oder Einkommen, sondern dann müssten wir nicht diese Alternative benutzen, einen anderen Weg einschlagen. Hier zeigt uns Paulus, wie man auf echte Weise einander in Problemen helfen kann, in Krisensituationen. Nun, was können wir aus diesen Versen lernen? Viererlei. Erstens, Sünde im Kreis der Gläubigen ist nicht so sehr gegen den Verantwortlichen als gegen den Leib eine Sünde. Paulus ist der verantwortliche Apostel, Missionar. Und er hat die Verantwortung, den Korinthern zu helfen in dieser Angelegenheit der Sünde in dieser Gemeinde. Es hat auch in Korinth Verantwortliche, Aber die haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen und sie ging es in die höhere Instanz zu Paulus. Und er hat die Initiative ergriffen. Aber dabei macht er darauf aufmerksam, dass es nicht so sehr eine Angelegenheit zwischen mir und diesem Menschen. Denkt nicht, dass wenn ich jetzt das Wort ergriffen habe, dass ich beleidigt war und deshalb mich geäußert habe. Nicht so. Es handelt sich hier, macht Paulus klar, um eine Situation in einem geistlichen Leibe. Ein Glied hat gegen andere Glieder gesündigt, als er mit der Frau seines Vaters lebte. Das war eine Schuld gegen den Leib Christi. Das müssen wir erkennen. Wir müssen einmal absehen von Persönlichkeiten und lernen, auf biblische Weise zu denken über Gemeinde Jesu. Wenn jemand betrübt hat, hat er nicht mich betrübt, sondern in gewissem Maße, damit ich nicht zu viel sage und belaste, euch alle. Er hat sie alle oder hat gegen alle gesündigt. Nicht jeder Christ reagiert in gleicher Weise auf Sünde im Kreis. Das merkt man hier ebenfalls. Nicht alle hatten sich daran beteiligt. Nicht alle. Schade. Denen ist dann auch ein Segen verloren gegangen. Ich denke, ich muss hier etwas gewaltsam abbrechen. Die Zeit ist davongeschritten. Aber wir können dann heute Abend, so der Herr will, Fortsetzung machen. Ich denke, wir greifen noch einmal diesen Text auf, damit wir ihn so richtig zu Herzen nehmen können. Denn er ist zu wichtig, dass wir ihn einfach so liegen lassen könnten. Wir beten noch zusammen. Wir stehen dazu auf. Unser Vater, wir danken dir für deine Diener, die du gebrauchen konntest. Hilf uns, Herr, von ihnen zu lernen. Hilf uns alle, von deinem Diener Paulus zu lernen, damit du auch uns gebrauchen kannst zum Heil anderer. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns den Weg da gezeigt hast, als du zu unserem Heil in die Welt kamst und dein Leben für uns gabst. Amen.